ARD.
Mit einer Taschenlampe leuchtet der Mann in den Eingang des Bunkers. Es riecht nach Qualm. Und so scheint es dem Mann auch nach Verwesung. Durch den Spalt einer Stahltür erkennt er schemenhaft einen Kopf und eine Hand, leblos auf dem Boden liegend. Doch dann erlischt das schwache Licht seiner Taschenlampe.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meiner Kollegin im Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Eine Frau mit großer Leidenschaft für spannende Kriminalfälle und mit Uwe Madel.
Genau, dem Mann, der viele dieser Fälle hier im Podcast von Anfang an begleitet hat und seit über 30 Jahren Autor und Moderator der Sendung Täter, Opfer, Polizei ist. Was tun wir hier? Wir schauen gemeinsam auf wahre Geschichten, auf wahre Kriminalfälle aus Berlin und Brandenburg. Und die finden Sie alle auch in der ARD-Audiothek.
Wir sprechen heute über einen Fall, der wirklich nur schwer zu fassen ist, weil man denkt, so grausam, so gefühlskalt können Menschen doch eigentlich nicht sein. Doch sie können das, und zwar immer wieder, denn unser Fall heute umfasst insgesamt 4 Taten und von Mal zu Mal wurde es unbegreiflicher, was da geschah.
Wir haben für diese Folge von Im Visier mit dem Richter sprechen können, also dem Mann, der im späteren Prozess dann den Vorsitz hatte. Es ist Dr. Klaus Pschibilla, der viele Jahre Strafrichter im Landgericht in Potsdam war und der viele Mörder hinter Gitter gebracht hat.
Noch heute ist dieser Fall für ihn sehr präsent, obwohl er schon über 80 ist und schon lange in Pension. Das Interview mit ihm haben wir per Computerschalte geführt, deshalb ist der Ton manchmal nicht ganz so perfekt.
Er ist deshalb ein besonderer Fall, weil ich mich daran erinnere, wie verstört alle Beteiligten waren, als wir die Verhandlung begonnen haben und wie verstört ich war bei dem Abfassen der von mir vorgetragenen mündlichen Urteilsbegründung.
Dr. Klaus Pschibilla hat mit uns über diesen Fall auch gesprochen, weil er nun hofft, diesen Fall endlich loslassen zu können, indem er nochmal darüber spricht. Wir werden ihn also im Laufe des Podcasts öfter hören und genauso wie den bekannten Strafverteidiger Matthias Schöneburg aus Potsdam, der einen der insgesamt 3 Täter anwaltlich vertreten hat.
Okay, Uwe, lass uns jetzt in die Geschichte einsteigen. Wir gehen zurück ins Jahr 2000. Es ist Anfang Juli. Und der Mann mit der Taschenlampe, den wir am Anfang schon erwähnt haben, ist unterwegs. Es ist Harald P. Er ist auf dem Weg zu einem alten Bunker, der sich südlich von Brandenburg an der Havel im Wald befindet, in der Nähe des Ortsteils Göttin.
Ja, ein ehemaliger Bunker der NVA, der Nationalen Volksarmee.
Nach dem Mauerfall und der deutschen Einheit 1990 wurde dieser Bunker dann stillgelegt und einfach nicht mehr genutzt, jedenfalls nicht offiziell. Es gab illegale Partys dort, vor allem von Jugendlichen. Im Bunker und auch drumherum häufte sich der Müll und immer wieder wurde dort auch Feuer gelegt. Das beunruhigt Harald P., der ganz in der Nähe wohnt. Er hat Angst, dass daraus vielleicht mal ein richtig großer Waldbrand werden könnte und schaut deshalb regelmäßig nach, wenn es mal wieder brenzlig riecht.
So war es auch an diesem Sommertag Ende Juni 2000. Doch diesmal riecht es nicht nur nach Qualm. Da ist noch ein anderer stechender Geruch und der kommt aus dem Inneren des Bunkers. Also macht Harald P. die Taschenlampe an, die er bei den Kontrollgängen immer mit dabei hat und betritt das Gebäude, um nachzuschauen.
Das ist aber auch erstmal gar kein Problem, der Zugang ist offen. Aber auf einmal steht er vor einer Art Stahlplatte, mit der ein Raum im Inneren des Bunkers versperrt ist. Diese Platte ist neu und Harald P. versucht, die dann beiseite zu schieben, was ihm aber nicht gelingt. Da aber zwischen Stahlplatte und Wand ein schmaler Spalt ist, leuchtet er mit seiner Taschenlampe dort hinein.
Der Lichtstrahl kann den Raum nicht wirklich erhellen, aber Harald P. glaubt, in dem schwachen Licht den Kopf eines Menschen zu erkennen und auch eine Hand auf dem Boden liegend. Er ruft in den Raum hinein, aber niemand antwortet und es bewegt sich auch nichts. Und dann ist es plötzlich dunkel, die Batterie der Taschenlampe ist alle.
Harald P. überlegt, was er jetzt machen kann. Da er immer wieder mal die Polizei informiert hat, dass rund um den Bunker illegale Partys stattfinden und die Polizei nie darauf reagiert hat, informiert er jetzt lieber direkt einen Bekannten, der selbst Polizist ist. Dieser verspricht Harald P. dann auch, seine Beobachtung weiterzugeben. Das macht er dann tatsächlich auch. Aber irgendwie fühlt sich niemand zuständig und der Hinweis versickert im Behördendschungel.
Das heißt, Harald P., der aufmerksame Zeuge, ahnt also, dass da im Bunker etwas Schlimmes passiert sein könnte. Er versucht nicht auf eigene Faust nachzuschauen, vielleicht diese schwere Stahlplatte beiseite zu schieben, was ja auch in Ordnung ist. Er informiert, wenn auch auf privatem Wege, die Polizei. Doch nichts passiert. Und eins können wir jetzt schon verraten, wenn die Polizei diesen Hinweis damals ernst genommen hätte, wäre ein kleines Mädchen heute vermutlich noch am Leben. Harald P., der Mann aus der Nachbarschaft, bleibt nicht der Einzige, der einen Hinweis zum Bunker bei Göttin loswerden möchte. Etwa 4 Wochen später, am 26. Juli 2000, sind es gleich 2 Männer, die der Polizei etwas über diesen Ort erzählen wollen. Auch sie haben etwas Schreckliches entdeckt und wissen sogar, was da abgelaufen sein könnte. Die beiden Männer heißen Ronny S. und Thomas P.
Die beiden gehen aber auch nicht direkt zur Polizei, sondern nehmen einen Umweg. Sie nutzen auch einen privaten Kontakt, nämlich einen Freund, einen ehemaligen Polizisten. Der wiederum informiert einen früheren Kollegen. Und dieser Polizist erklärt sich schließlich bereit, mit Ronny und Thomas zum Bunker zu gehen.
Doch bevor wir jetzt hier im Podcast gemeinsam in den Bunker einsteigen, noch ein paar Worte zu diesen beiden Männern, zu Ronny S. und Thomas P. Fangen wir mit Ronny S. an, damals 26 Jahre alt. Er ist in der Nähe der Stadt Brandenburg auf dem Dorf groß geworden und hat die Schule bereits nach der 8. Klasse verlassen. Danach bricht er gleich 2-mal eine Lehre ab. Nach dem Ende seines Wehrdienstes bei der Bundeswehr will er ein Berufssoldat werden, was ihm aber wegen seines 8. Klasse Schulabschlusses nicht erlaubt wird.
Tja, wer weiß, vielleicht wäre vieles nicht passiert, wenn Ronny S. in der Bundeswehr endlich in feste Strukturen eingebunden gewesen wäre, nach denen er offensichtlich gesucht hatte. Stattdessen macht er sich nach dem Wehrdienst, nach der Ablehnung durch die Bundeswehr selbstständig, gründet eine Baufirma. Doch die Auftraggeber zahlen nur schleppend und schnell sind dann Schulden da von mehr als 100.000 D-Mark und die Firma geht pleite. Und dann trennt sich auch noch die Freundin von ihm.
Er ist außerdem noch Vater von 2 Kindern, zu denen er aber keinen Kontakt mehr hat. Also alles andere als eine schöne Lebensphase, in der er sich gerade befindet. So wie viele seiner Kumpels in Brandenburg an der Havel, alle eher Verlierer im neuen geeinten Deutschland. Zu diesen Kumpels gehört auch Thomas P., den er bei der Arbeit auf dem Bau kennengelernt hatte.
Auch dieser Thomas hat die Schule nach der 8. Klasse verlassen, geht nach dem Mauerfall in den Westen, arbeitet dort in einem großen Landwirtschaftsbetrieb. 1991 kommt er aber nach Brandenburg zurück, wird zum Wehrdienst eingezogen, ist danach arbeitslos und macht sich dann als Trockenbauer selbstständig.
Aber ähnlich wie bei Ronny geht auch seine Firma schon nach wenigen Monaten pleite. Doch anders als Ronny findet Thomas einen Job in einer anderen Firma. Er hat eine Freundin und mit ihr gemeinsam eine Tochter.
Ja, das also sind die beiden, die jetzt mit diesem Polizisten an der Seite zum Bunker nach Göttin fahren. Was treibt diese beiden Männer an? Haben Sie vielleicht ein schlechtes Gewissen?
Es ist 22 Uhr, als sich das Trio an diesem Sommerabend Ende Juli an einer Tankstelle trifft. Dann geht es gemeinsam zum Bunker. Im Inneren des Gebäudes führt Ronny S. den Polizisten zielgerichtet zu dem Raum, in dem Anwohner Harald P. schon Wochen zuvor glaubte, den Kopf und die Hand einer leblosen Person gesehen zu haben.
Jetzt ist der Eingang zu diesem Raum aber nicht mehr mit einer Stahlplatte verbarrikadiert. Irgendjemand muss sie fortgeräumt haben. Und der Geruch ist mittlerweile unerträglich. Allen ist sofort klar, hier liegt eine Leiche. Es ist die bereits stark verweste Leiche einer Frau. Und deshalb benachrichtigt der Polizist sofort seine Kollegen.
Fundort der Leiche? Ein ehemaliger Führungsbunker für den Luftschutz, gebaut 1962. Zunächst hatte hier die DDR-Volkspolizei das Sagen. Dann übernahm die Nationale Volksarmee. Dutzende Räume unter der Erde, insgesamt knapp 300 Quadratmeter. 12 Stunden nach der Entdeckung der Leiche in einem dieser Räume rückt die Kriminalpolizei an. Die Beamten finden ein abgestelltes Auto. Wem es gehört, ist unklar.
Die Spurensicherung durchkämmt die Räume des Bunkers. Gegen Mittag wird die Leiche der Frau in die Rechtsmedizin nach Potsdam gebracht. Die Kriminalisten der Mordkommission haben wenig später bereits eine Vermutung, wer die Tote ist.
Die junge Frau aus dem Bunker heißt Heidi F. Sie wurde 26 Jahre alt. Sie ist geschieden und hat zwei Kinder, aber nur ihre kleine Tochter Julia lebt bei ihr. Heidi F., das finden die Ermittler schnell heraus, ist zu diesem Zeitpunkt schon seit Wochen nicht mehr in Brandenburg an der Havel gesehen worden. Aber, und das ist merkwürdig, niemand hat sie bisher als vermisst gemeldet.
Das liegt vielleicht daran, um es salopp zu sagen, an ihrem ziemlich unsteten Lebenswandel. Das heißt, sie war immer wieder mal für mehrere Tage verschwunden und nicht zu Hause. Das kannten Bekannte und Freunde schon. Und die kümmern sich dann normalerweise um die kleine Julia. Ein Nachbar von Heidi F. zum Beispiel brachte die kleine Tochter oft zur Kita und holte sie dann auch ab. Aber genau dieser Nachbar ist kurz vor dem Verschwinden von Heidi aus der Stadt weggezogen. Das ist einer der vielen unglücklichen Umstände, die diesen Fall begleiten.
Aber eine Nachbarin aus dem Haus, in dem Heidi wohnt, die wundert sich schon, dass die junge Mutter wochenlang nicht zu sehen ist, sondern immer nur deren Tochter. Und die wird jetzt offensichtlich von einem jungen Mann betreut, der in Heidis Wohnung lebt. Die Nachbarin meldet das beim Jugendamt. Die zuständige Mitarbeiterin reagiert zwar, aber etwas halbherzig. Da Heidi nicht ans Telefon geht, lädt sie die junge Mutter schriftlich vor und belässt es zunächst dabei.
Ja, und auch hier könnte man sagen, hätte das Jugendamt rascher reagiert, dann hätte womöglich ein Leben gerettet werden können. Das Zögern und Zaudern von gleich mehreren Beteiligten hat in diesem Fall zur Katastrophe beigetragen.
Doch zurück zu Ronny S. und Thomas P. Sie hatten den Polizisten zu der Leiche der jungen Mutter geführt in diesen Bunker in Göttin bei Brandenburg.
Natürlich werden die beiden Männer jetzt von der Polizei befragt. Woher wussten die denn von der Leiche? Was haben sie beobachtet? Und was haben sie vielleicht selbst mit dem Tod der jungen Mutter zu tun?
Gleich in der ersten Vernehmung, noch in der Nacht, erzählen die beiden, dass sie nicht für den Tod von Heidi F. verantwortlich seien. Es war ein dritter Mann, ein Bekannter der beiden. Sie wären nur zufällig dabei gewesen und hatten die Polizei ja selbst zur Leiche jetzt hingeführt, weil sie bei der Aufklärung helfen wollen. Doch kann das stimmen? Die Polizei entdeckt immer mehr Widersprüche in den Aussagen der beiden. Deshalb werden sie noch in der Nacht als Beschuldigte festgenommen.
Und auch dieser dritte Mann, den die beiden ja versucht haben, die Schuld zuzuschieben, wird verhaftet. Er heißt Stefan T., ist gerade erst 18 Jahre alt geworden und dennoch für die Polizei schon kein Unbekannter mehr. Denn Stefan T. ist ein Kleinkrimineller, könnte man sagen, zu Hause in Brandenburg an der Havel und für seine unglaubliche Brutalität bekannt.
Auch seine Biografie schauen wir uns etwas genauer an, weil sie zumindest zum Teil erklärt, warum er so geworden ist, wie wir ihn gleich erleben werden.
Für seine Mutter war Stefan T. das dritte Kind, ein uneheliches und offenbar komplett ungeliebtes Kind. Denn die Mutter hat ihren ganzen Hass auf ihren Ex-Partner, also den Vater von Stefan, auf den Sohn übertragen und ihn von Anfang an abgelehnt.
Das führt dazu, dass Stefan schon als kleines Kind sehr aggressiv ist. Deshalb geht das Vorhaben der Mutter, ihn zur Adoption freizugeben, auch nicht auf. Niemand will diesen kleinen Jungen haben und der entwickelt sich zu einer Art Systemsprenger. Er prügelt sich in der Schule mit den Mitschülern, er bestiehlt sie und er stört unaufhörlich im Unterricht, bis seine Klassenlehrerin ihn als schwer erziehbar bei den Behörden meldet.
Daraufhin wird Stefan in einer Nervenklinik begutachtet und zu einer Kur für schwer erziehbare Kinder geschickt. Weitere Stationen heißen dann ein spezielles Kinderheim, anschließend eine Pflegefamilie, wo er auch seine Pflegemutter angreift, dann eine WG, bis er schließlich 1997 doch noch einmal zu seiner richtigen Mutter zurückkehrt. Doch dort kommt es auch wieder zur Auseinandersetzung.
Ja, trotz allem gelingt Stefan dann ein Jahr später, 1998, einen Realschulabschluss, also einen 10. Klasse-Abschluss. Doch ein Jahr später setzt ihn die Mutter endgültig auf die Straße. Und da ist Stefan gerade mal 17 Jahre alt.
Ohne festen Wohnsitz hält er sich jetzt mit Drogengeschäften über Wasser. Er klaut und bedroht im Auftrag von Kriminellen andere Leute. Er gilt schnell dann als skrupelloser Brutalo in der kleinen kriminellen Szene in Brandenburg an der Havel. Und jetzt schließt sich der Kreis. In dieser Szene begegnet er auch Ronny S., der nach all seinen Pleiten ebenfalls hin und wieder krumme Geschäfte macht.
Das heißt, die beiden kennen sich also ganz gut und beide kennen wiederum auch Heidi F., die spätere Tote aus dem Bunker. Denn Heidi ist seit dem Frühjahr 2000 die Freundin von Ronny. Eine eher einseitige Beziehung, denn Ronny hängt eigentlich noch an der Ex-Freundin, die ihn nach der Firmenpleite verlassen hatte. Aber bevor er ganz allein ist, geht er halt mit Heidi.
Und Heidi, die stört das nicht. Die ist so verliebt in Ronny, dass sie sogar zu ihm zieht, gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Julia. Und ihre Wohnung, die überlässt sie diesem wohnungslosen Stefan T., dem kleinen kriminellen Kumpel von Ronny. Eigentlich ist der ihr ein bisschen unheimlich, aber Ronny hat sie darum gebeten.
Ein sehr ungleiches Trio also, aber dennoch verbringen die drei viel Zeit miteinander. Man kennt sich gut und alle kennen auch Julia, die kleine Tochter von Heidi. Doch nun ist Heidi tot und Ronny und Stefan sind beide in Haft und sie beschuldigen sich gegenseitig, Heidi umgebracht zu haben. Aber was ist eigentlich mit Julia? Das Kind ist verschwunden und angeblich kann niemand erklären, wo das Mädchen geblieben ist. Doch wenn es einer weiß, dann die Männer, die jetzt im Gefängnis sitzen.
In dem Bunker, in dem der Leichnam ihrer Mutter gefunden wurde, gibt es keine Spur von Julia. Niemand aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis von Heidi F. hat eine Idee, wo sich das Kind jetzt aufhalten könnte. Nur ein Hinweis kommt immer wieder. In den letzten Wochen hat sich immer Stefan T. um das Kind gekümmert. Er lebte ja ohnehin in der Wohnung von Heidi.
Julia ist also verschwunden und die Ermittler befürchten das Schlimmste. Vieles spricht dafür, dass Julia auch umgebracht worden sein könnte. Und noch gibt es aber Hoffnung und die Polizei sucht wochenlang intensiv nach dem Mädchen.
Ende August, also gut 4 Wochen nach der Verhaftung der Männer, redet endlich einer von ihnen. Es ist Stefan T., der den Mund aufmacht. Er sagt, dass die Kleine tot sei. Ronny S., der durch seine Beziehung mit Heidi F. ja zumindest kurzzeitig sowas wie der Ziehvater für Julia war, hätte sie getötet, weil sie ihm, so das Originalzitat, lästig geworden sei.
Von der Suche nach der Leiche des Kindes haben damals auch die Nachrichten berichtet. In diesem Fall die Kollegen von Brandenburg aktuell.
Hubschrauber waren im Einsatz und auch die Polizeitaucher fanden nichts. Jetzt ist klar, Julia wurde sehr wahrscheinlich wie ihre Mutter umgebracht. Einer der beiden Tatverdächtigen hat seinen Komplizen auch des Mordes an der kleinen Julia beschuldigt.
Der ältere Täter, der 26-jährige Ronny S., hat sich bislang nach unseren Erkenntnissen dazu nicht geäußert. Das ist aber auch verständlich. Wir müssen natürlich erst die Aussagen des jüngeren Mittäters hierzu prüfen und gegebenenfalls noch weitere Ermittlungen durchführen. Wir gehen aber davon aus, dass in absehbarer Zeit er sich hierzu einlassen wird.
Dann wird hoffentlich auch die Frage beantwortet, wo sich der Leichnam des kleinen Mädchens befindet. Denn erst dann werden die Akten im Fall Julia geschlossen.
Das war gerade eben der damalige Potsdamer Staatsanwalt Benedikt Welfens. Und die Akten im Fall Julia, die werden noch eine wichtige Rolle spielen. Denn erst im Prozess, also im Frühjahr 2001, kann geklärt werden, was genau geschah mit Heidi und ihrer Tochter Julia. Am 2. April 2001 ist es dann soweit. Unter dem Vorsitz von Dr. Klaus Pschibilla eröffnet die 2. Große Strafkammer des Landgerichts Potsdam das Verfahren gegen die drei Angeklagten, also Stefan T., Ronny S. und Thomas P. Es geht um den Mord an Heidi F. und an ihrer knapp 4 Jahre alten Tochter Julia, deren Leiche nach wie vor verschwunden ist.
Stefan T. und Ronny S. gelten als die beiden Haupttäter. Und obwohl Ronny S. deutlich der Ältere von beiden ist, konzentriert sich im Prozess vieles auf Stefan T., der im gesamten Verlauf absolut kalt und regungslos wirkt, selbst als er schreckliche, furchtbare Details der Tatabläufe schildert. Matthias Schöneburg ist sein Verteidiger im Prozess und er hat dafür folgende Erklärung.
Er hat in seiner Jugend auch nie Liebe oder Ähnliches erfahren und ist natürlich auch nicht in der Lage, solches weiterzugeben. Und er ist einfach ein ganz kühler Typ. Er war ein Problemkind und war also auch schon in psychologischer, psychiatrischer Behandlung. Und ich denke, der muss therapiert werden. Ansonsten, davon geht das Gutachten auch aus, mit weiteren Straftaten zu rechnen sein wird.
ja, eine Forderung nach Behandlung, die Matthias Schöneburg im gesamten Prozessverlauf immer wieder formuliert. Denn diese Gefühlskälte von Stefan T., die hat viele schockiert. Auch den Vorsitzenden Richter Klaus Pschibilla.
Also das Besondere an ihm war, dass er empathielos war. Die Dinge sind geschehen. Er hat uns das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch nicht erklärt. Es ist so passiert.
Ja, es ist so passiert. Das Gericht hat jetzt die Aufgabe herauszufinden, was genau passiert ist und welchen genauen Anteil alle drei Angeklagten daran haben.
An den insgesamt 11 Verhandlungstagen werden deshalb Zeugen und Gutachter befragt, natürlich auch die Angeklagten. Und so entsteht dann nach und nach eine Vorstellung davon, was in diesem Sommer 2000 geschehen ist.
Wir starten im Frühjahr 2000. Damals wohnt HDF gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Julia noch in der eigenen Wohnung. Am Abend des 30. Mai bekommen die beiden Besuch, und zwar von Ronny und Stefan. Aber es ist noch jemand dabei, und zwar Heidis Stiefbruder Andreas.
Und dieser Andreas wird noch eine besonders tragische Rolle spielen, denn er steht im Mittelpunkt der Vorgeschichte zum Mord an Heidi F. Sein Schicksal bildet gewissermaßen den Anfang einer ganzen Reihe von Verbrechen, die von Mal zu Mal brutaler und skrupelloser werden.
An diesem 30. Mai aber, da scheint alles noch ganz harmonisch. In Heidis Wohnung wird gefeiert und es wird ziemlich laut. Gegen 22 Uhr rufen die Nachbarn die Polizei.
Und wenig später stehen zwei Beamte dann auch vor der Tür und wollen die Anwesenden kontrollieren. Das bekommt Stefan mit. Er weiß, dass mehrere Anzeigen gegen ihn laufen und die Polizei ihn sucht. Also versteckt er sich, und zwar im Bad. Doch die Polizisten finden ihn dort und nehmen ihn dann mit zur Hauptwache in Brandenburg an der Havel. Allerdings kommt er schon am nächsten Tag wieder auf freien Fuß.
Jetzt könnte man sagen, kein Problem, alles wieder gut, aber war es leider nicht. Denn aus irgendeinem Grund behauptet Ronny, dass Heidis Stiefbruder Andreas den Polizisten verraten hätte, dass Stefan sich im Bad versteckt. Ich weiß nicht, ob Ronny da schon ahnt, was er mit dieser Behauptung auslöst oder ob vielleicht sogar eine Absicht dahinter steckt.
Denn Stefan und Ronny beschließen jetzt, Andreas für seinen angeblichen Verrat eine Abreibung zu verpassen. Sie fordern ihn zu einer Aussprache auf, fahren mit ihm im Auto in ein 5 Kilometer entferntes Waldstück. Andreas ahnt, dass das nicht bei der Aussprache bleiben würde. Er hat Angst vor den beiden, vor allem vor Stefan, der als rücksichtsloser Schläger bekannt ist.
Ja, und das sicher zu Recht, denn obwohl die Männer eigentlich sowas wie Kumpels sind, wird Andreas jetzt von den beiden anderen brutal geschlagen und misshandelt. Das mache man so mit Verrätern, sagen sie ihm. Doch irgendwann darf er dann doch wieder ins Auto steigen.
Die Rachsucht der beiden scheint jetzt erstmal gestillt zu sein. Sie fahren Andreas zurück in Heidis Wohnung und schärfen ihm unterwegs aber ein, mit niemandem über den Vorfall zu sprechen. Andernfalls würden sie ihn töten.
Andreas hat starke Schmerzen und er nimmt diese Drohung ernst. Er verliert kein Wort über diese furchtbare Nacht. Seine Stiefschwester Heidi ahnt von all dem nichts. Doch am selben Tag zieht sie zu Ronny, in den sie ja verliebt ist, und nimmt auch die meisten Sachen und das Bett von Julia mit. Dann überlässt sie ihre Wohnung, wie verabredet, Kumpel Stefan.
Jetzt könnte man ja meinen, Stefan T. und Ronny S. haben ihre Wut und ihre Aggression gegenüber Andreas abreagiert. Und nun beruhigt sich alles wieder. Aber weit gefehlt, sie steigern sich stattdessen in eine Art Allmachtsfantasie hinein. Sie wollen gern noch weitergehen. Anwalt Matthias Schöneburg hat für diese Grenzenlosigkeit eine Erklärung.
Die waren aufgewachsen zum Teil in der DDR, dann kam die Wende, dann waren sie zum Teil arbeitslos, hatten nicht so den richtigen Platz in der Gesellschaft gefunden. Bei meinem Mandanten war es auch so, der hatte so das Gefühl, jetzt ist eben eine andere Zeit und jetzt kann man sich auch anders benehmen, als das noch zu DDR-Zeiten der Fall war. Und dann sind eben solche Dinge passiert. Also zumindest ist mir das immer so aufgefallen, dass die Hemmschwelle so weit unten war. Ja. Also ich sag mal, man hat brutal mit Baseballschlägern, mit Messern seinem Gegenüber malträtiert. was so früher überhaupt nicht so denkbar war. Ja. Also, und weiß ich nicht, ob da auch Videos und weiß ich nicht, was alle den Einfluss haben, ja, wenn man sich also so ein Gewaltzeug anguckt, ob dann irgendwann man die Realität mit dem verwechselt. Also wenn jemand schon am Boden lag, dann wird trotzdem noch drauf getreten und drauf geschlagen. Und das war in den Zeiten ja, auffällig.
Ja, und offenbar war das auch bei Stefan und bei Ronny so. Die beiden haben Spaß an der Gewalt gefunden, Lust am Quälen. Und Andreas war ein willkommenes Opfer. Nur zwei Tage später zwingen sie ihn erneut, mit in den Wald zu kommen.
Und wieder schlagen und quälen sie ihn. Andreas weint und bittet darum, nicht so doll zuzuschlagen. Spätestens jetzt fassen die beiden Männer aber den Entschluss, Andreas zu töten. Und zwar einfach so, um sich gegenseitig zu beweisen, wie cool und brutal sie sind. Und natürlich auch, damit Andreas sie nicht doch noch verrät.
Sie würgen jetzt Andreas bis zur Bewusstlosigkeit. Dann nimmt Stefan ein Teppichmesser und sticht dem wehrlosen Mann damit 24 Mal in den Hals. Eine wahre Blutorgie. Sie halten die Opfer dann für tot und lassen es einfach liegen.
Doch Andreas lebt trotz dieser vielen Verletzungen immer noch. Nach ein paar Stunden kommt er wieder zu Bewusstsein und er kann sich schwer verletzt nach Hause schleppen. Doch auch diesmal geht er nicht zur Polizei. Nur seiner Stiefschwester Heidi erzählt er, was passiert ist und wer ihn so zugerichtet hat.
Heidi fällt es schwer zu glauben, dass ihr neuer Freund Ronny, den sie ja liebt und mit dem sie jetzt eine Wohnung teilt, ihren Stiefbruder fast umgebracht haben soll. Aber Stefan T., dem traut sie das zu. Er war ja immer schon unheimlich. Und jetzt hat sie sogar Angst vor ihm. Deshalb geht sie knapp zwei Wochen nach den beiden Angriffen auf ihren Stiefbruder zu einer Sozialarbeiterin, um sich dort Rat zu holen.
Um niemanden zu verraten, nennt sie in diesem Gespräch aber weder konkrete Namen, noch will sie dann bei der Polizei Anzeige erstatten. Sie erklärt der Sozialarbeiterin gegenüber, dass sie die Sache selber regeln wolle.
Mittlerweile ist es Freitag, der 16. Juni 2000. Heidi will das Wochenende nutzen, um die Angelegenheit mit Stefan T. direkt zu klären. Sie will ihn aus ihrer Wohnung rauswerfen. Sie will endlich Ruhe haben. Sie will ihn endlich loswerden.
Stefan T. erfährt allerdings noch am selben Tag über nicht ganz geklärte Umwege, dass sich Andreas seiner Stiefschwester anvertraut hatte. Wahrscheinlich hat Heidi ihrem Freund Ronny, den sie ja nach wie vor für unschuldig hielt, von ihrem Besuch bei der Sozialarbeiterin erzählt.
Ja, und der gibt es dann gleich an Stefan weiter. Nun befürchten beide, Stefan und Ronny, dass Heidi sie anzeigen könnte. Gemeinsam beraten sie, was sie tun sollen. Ronny zieht seinen Kumpel Thomas P. mit dazu und jetzt beschließen die drei, Druck auf Heidi auszuüben, damit sie auch wirklich den Mund hält. Und sie beschließen dann offenbar noch mehr. Um wirklich zu verstehen, was jetzt passiert, müssen wir vielleicht noch ergänzen, dass Ronny seine neue Freundin gern wieder loswerden will. Er hatte sie ja nie richtig geliebt und jetzt nervt sie ihn ständig und fragt nach, ob er in irgendwelchen krummen Geschäften stecke. Und sie erzählt ihm auch, dass sie seinen Kumpel Stefan für einen schlechten Einfluss hält.
Das ist aber nicht wirklich eine Erklärung dafür, was dann geschieht. Vermutlich haben sich Ronny und Stefan gegenseitig einfach aufgeputscht. Jeder wollte cooler und abgezockter, skrupelloser, brutaler sein als der andere. Anders kann man sich ihre dritte gemeinsame Tat nicht erklären.
Ronny S. und Stefan T. beschließen noch am Abend des 16. Juni, Heidi mit einer List aus der Wohnung zu locken. Ronny erzählt ihr, dass er Stefan für das, was der angeblich ganz allein ihrem Stiefbruder Andreas angetan hat, zur Rechenschaft ziehen will.
Heidi willigt erfreut ein. So ähnlich hätte sie sich das wohl gedacht, als sie zu der Sozialarbeiterin sagte, sie wolle die Angelegenheit übers Wochenende selber klären. Sie wartet also in Ronnys Wohnung auf ihren Freund.
Ja, der holt inzwischen seinen Kumpel Stefan ab, fesselt ihn leicht und schneidet ihm mit einem Messer in den Finger, damit der sich das Blut ins Gesicht schmieren kann. So täuschen sie Heidi vor, dass Ronny ihn schon geschlagen und verletzt hätte. Als Dritter kommt dann noch Thomas P. mit dazu. Seine Anwesenheit soll Heidi zusätzlich in Sicherheit wiegen. Als die drei dann der jungen Frau gegenüberstehen, erzählen sie ihr, dass sie Stefan jetzt zu ihr gebracht hätten, damit sie ihren Stiefbruder rächen kann.
Heidi fordert nun, dass es Stefan T. genauso an den Kragen gehen solle wie zuvor ihrem Stiefbruder. Ronny schlägt dann vor, zu diesem Bunker bei Göttin zu fahren, von dem er durch einen Bekannten wusste.
Die drei Männer, Ronny S., Stefan T. und Thomas P., fahren also mit Heidi in dem Auto von Ronny zu diesem Bunker südlich von Brandenburg. Die kleine Julia bleibt allein in Ronnys Wohnung zurück. Gegen 21 Uhr erreichen sie den Bunker. Alle vier gehen hinein und dann nimmt das Geschehen eine furchtbare Wendung. Eine Wendung, die auch vor Gericht für Erschütterung sorgt, wie sich Klaus Pschibilla erinnert.
Das war eigentlich schon das Unvorstellbare an Gewalt. Und das hat mich auch mein Leben lang nicht losgelassen. Wie sie in den Bunker gelockt worden ist, im Glauben, dass es Stefan an den Kragen geht, der ja für sie der Belzebub war. Wie sie feststellen musste, dass sie in eine Falle gelockt worden ist, um ihr Leben gebettelt hat und keiner gnädig war.
Denn im Innern des Bunkers löst Stefan seine nur locker und zur Tarnung angelegten Fesseln plötzlich und versetzt der völlig überrumpelten Heidi mehrere Boxhiebe. Gemeinsam mit Ronny beschimpft er sie dann, beklagt sich, dass sie die Übergriffe auf ihren Stiefbruder gemeldet hätte. Sie vermuten, dass Heidi auch eine Anzeige bei der Polizei erstattet hat, was aber gar nicht stimmt.
Heidi begreift schlagartig, dass sie hier in Lebensgefahr ist und sagt laut späterer Aussage der Angeklagten: Aber deshalb müsst ihr mich doch nicht umbringen. Doch das stachelt die Männer offenbar nur an, denn Stefan schlägt nun erneut zu und ruft: Jetzt bringen wir die Alte um. Er tritt Heidi gegen die Brust, sodass sie umfällt.
Dabei schlägt sie mit dem Hinterkopf heftig gegen die Betonwand. Sie kauert am Boden und versucht, ihre Peiniger davon zu überzeugen, dass sie keine Anzeige erstattet und auch der Sozialarbeiterin gegenüber nichts Konkretes gesagt hätte und auch das nicht in Zukunft vorhabe.
Aber es nützt nichts. Jetzt holt Ronny ein Messer hervor, das er von zu Hause mitgenommen hatte, eine Art Bajonett, und hält es Heidi drohend vors Gesicht. Stefan zieht eine Schreckschusspistole, die er mal bei sich trägt, und richtet auch diese Pistole auf Heidi. Die ist jetzt völlig verängstigt und beginnt laut zu schreien. Und jetzt wird offenbar auch Thomas klar, dem dritten Mann im Bunde, dass seine beiden Kumpane es todernst meinen. Ihm wird mulmig und er verlässt den Bunker.
Doch auch draußen hört er die angstvollen Schreie von Heidi. Sie wird von Ronny und Stefan über eine Stunde lang gequält. Die Obduktion wird später 4 Stiche in Brust und Schulter feststellen. Keiner davon ist tödlich, aber doch so wuchtig, dass ein Stich zum Bruch einer Rippe führt. Zwischendurch kommen Ronny und Stefan dann wechselnd zu Thomas raus, um eine Zigarette zu rauchen.
Und irgendwann, als Heidi ganz still wird, glauben Ronny und Stefan, dass sie tot ist. Sie zünden das kaputte Mobiliar an und den anderen Müll im Bunker, um ihre Spuren zu verwischen, wie sie später sagen. Dann verschließen sie den Raum, in dem Heidi liegt, mit einer großen Stahlplatte und schließen auch die Eingangstür zum Bunker, aus dem inzwischen schon Rauch austritt.
Stefan ist völlig blutverschmiert. Ronny hat lediglich an den Schuhen Blut. Und da sie kein Wasser dabei haben, versuchen sie, sich mit Bier zu reinigen. Ronny gibt Thomas dann das Messer mit, damit der es bei sich zu Hause versteckt. Damit will er seinen Kumpel wohl fester in das mörderische Geschehen verstricken und sicher gehen vor allen Dingen, dass der die Nerven behält und sie nicht verrät. Dann fahren sie nach Hause.
Was die drei zu diesem Zeitpunkt nicht wissen: Heidi lebt noch. Sie ist zwar schwer verletzt, aber zunächst nur bewusstlos. Wenn wenigstens Thomas P. jetzt den Mut gehabt hätte, Hilfe zu holen, hätte ihr Tod verhindert werden können, trotz ihrer schweren Verletzungen. Denn auch das Feuer im Bunker erstickt recht schnell.
Doch Heidi hat sehr viel Blut verloren. Und im Innern des Bunkers ist es stockfinster, feucht, kalt, lediglich um die 12 Grad. Sie hat sich wahrscheinlich kaum orientieren können. Und ohne Werkzeug war sie einfach nicht in der Lage, diese schwere Stahlplatte zur Seite zu schieben und so ins Freie zu gelangen.
Heidi muss noch viele Stunden um ihr Leben gekämpft, geweint und geschrien haben, aber niemand hört sie in jener Nacht, allein in dem Bunker, mitten im Wald. Schließlich wird sie, so sagen es die Rechtsmediziner, vom sogenannten Frierungsirrsinn befallen. Der Körper von stark Unterkühlten wehrt sich mit Schweißausbrüchen gegen das Erfrieren, weshalb diese Menschen sich dann häufig die Kleidung vom Leib reißen. So muss das auch bei Heidi gewesen sein.
Denn ihr Leichnam wird später nackt gefunden, nur in eine Decke gehüllt. Eine genaue Todesursache kann aufgrund des Verwesungszustandes dann nicht mehr ermittelt werden. Aber der Rechtsmediziner geht aufgrund dieser Selbstentkleidung auch davon aus, dass Heidi letztlich an Unterkühlung gestorben ist. Einsam und allein. Und im Wissen darum, dass ihre kleine Tochter Julia ihren Mördern nun schutzlos ausgeliefert ist.
Was mich damals nicht losgelassen hat, ist die Auffindsituation der Mutter. Die Schilderung des Gerichtsmediziners, wie qualvoll sie gestorben ist. Und das, was mit Julia passiert ist, das hat keiner von uns verstanden. Es war sinnlos, aber aus Sicht der beiden in der Folge nahezu alternativlos. Aus dieser Situation heraus haben diese Krankenköpfe gedacht, solange Julia lebt, laufen wir Gefahr, als Mörder entdeckt zu werden.
Ja, das ist die Logik von Verbrechern. Alles, was gefährlich werden kann, muss beseitigt werden, selbst wenn es ein Kind ist. Dass Julia noch da ist, wenn sie ihre Mutter umbringen und dass das Kind natürlich nach der Mutter fragen wird, hatten sie vor dem Mord an Heidi offenbar nicht bedacht.
Zunächst beschließen sie erstmal, dass sich Stefan T., der ja in Heidis Wohnung lebte, um Julia kümmern soll. Also ein 18-jähriger Gewalttäter, der selbst nie Liebe und Zuwendung erlebt hatte. Der war natürlich komplett überfordert.
Dann überlegen sie, Julia zu verkaufen. Aber wer sollte ein Kind kaufen? Wird also nichts. Also wird Julia weiter von Stefan betreut und manchmal auch von Ronny. Beide hatten Julia schon vor dem Tod von Heidi häufiger zur Kita gebracht oder abgeholt, wenn die Mutter mal wieder unterwegs war. Ja, keine ungewöhnliche Situation also für das Mädchen. Und erstaunlicherweise wird Stefan auch nicht gewalttätig. Er versorgt das Kind und wenn Julia nach ihrer Mutter ruft, schlägt er sie nicht etwa, er gibt ihr Beruhigungsmittel.
Trotzdem fällt den anderen Hausbewohnern auf, dass sich dieser fremde junge Mann über Wochen allein mit der kleinen Julia in der Wohnung von Heidi F. aufhält. Eine Nachbarin wendet sich deshalb ans Jugendamt. Und die zuständige Mitarbeiterin ruft Heidi F. auch an, erreicht sie natürlich nicht. Es kommt eine schriftliche Einladung, aber auch diesen Termin nimmt Heidi F. nicht wahr. Und deshalb steht die Mitarbeiterin eines Tages vor der Tür von Heidis Wohnung und es öffnet nur Stefan T., der sie schließlich abwimmelt.
Ja, das ist schon ein ziemliches Ding, oder? Da steht sie endlich vor der Tür von Heidis Wohnung, weiß, dass Mutter und Tochter unter sozial sehr schwierigen Bedingungen leben und lässt sich von einem wildfremden und zudem sehr jungen Mann einfach abweisen. Da stellt sich jetzt schon die Frage, warum sie nicht hartnäckig geblieben ist und zum Beispiel die Polizei geholt hat. Stattdessen schickt sie einfach ein neues Schreiben an Heidi F. und fordert sie auf, am 20. oder 21. Juli, also 5-6 Wochen nach dem Tod von Heidi, beim Jugendamt zu erscheinen.
Um das mal klarzumachen, das soll hier kein Behördenbashing sein. Und das Jugendamt war nicht die einzige Stelle, die nicht angemessen reagiert hat. Aber klar ist zumindest, für Julia hätte bei einem konsequenten Eingreifen des Jugendamtes das Schlimmste womöglich verhindert werden können, nämlich die vierte Tat, die Ronny S. und Stefan T. gemeinsam begehen.
Genau, denn diese beiden fühlen sich jetzt durch diese amtlichen Schreiben und den Besuch der Mitarbeiterin vom Jugendamt unter Druck. Sie müssen für das Problem Julia eine Lösung finden. Und da Ronny S. und Stefan T., so wie es der Richter ja formulierte, kranke Köpfe sind, fällt ihnen auch nur eine kranke Lösung ein. Julia muss weg, ganz weg.
Und jetzt kommt noch mal eine kleine Warnung. Wer sich die Details, die jetzt in den nächsten Minuten zu hören sind, ersparen möchte, sollte die Stellen überspringen. Das Gericht geht davon aus, dass einer der beiden Männer dem kleinen Mädchen den Brustkorb eintritt. Das kauert zum Zeitpunkt dieser brutalen Ermordung im Wohnzimmer hinter dem Sofa. Denn dort wurde später ein Urinfleck gefunden, der Julia zugeordnet werden konnte.
Höchstwahrscheinlich ahnte auch Julia im Moment ihres Todes, dass etwas Fürchterliches passieren würde. Sie muss eine wahnsinnige Angst gehabt haben vor den beiden Männern, ähnlich wie ihre Mutter. Dann, so erzählen es die Täter, wickeln sie den kleinen Leichnam in einen Laken ein und stecken ihn in eine Reisetasche. Die wiederum packen sie in einen großen Müllsack und fahren den dann zu einer Mülltonne. An den genauen Ort können sich die Täter angeblich nicht mehr erinnern.
Da die Überreste von Julia nie gefunden wurden, geht das Gericht davon aus, dass sie auf der örtlichen Mülldeponie landeten und verbrannt wurden. Somit kann auch die genaue Todesursache nie festgestellt werden. Trotzdem ist sich das Gericht ziemlich sicher, dass alles genau so passiert ist. Das betont Richter Klaus Pschibilla.
Es gab die gegenseitige Beschuldigung. Stefan hat im Ergebnis Ronny beschuldigt, das Kind getötet zu haben, und zwar durch einen Tritt auf den Brustkorb. Ronny hat Stefan beschuldigt. Und aus dem Dilemma, nicht entdeckt zu werden, aus diesen indiziellen Beweisen und der Konfliktlage hat die Kammer dann geschlossen, dass einer von beiden Julia getötet hat. Wir wussten aber nicht, wer. Aber wir konnten darlegen, dass egal, wer getreten hat, die beiden Mittäter waren. Sie waren Mittäter des Mordes an der Kindesmutter und sie waren auch hier Mittäter, sodass es überhaupt keine Probleme gab, sie auch als Mittäter des Kindesmordes zu verurteilen.
Bis zum Ende des Prozesses haben die beiden sich immer wieder gegenseitig beschuldigt, sowohl des Mordes an Heidi als auch des Mordes an Julia. Vielleicht auch eine Taktik, vielleicht hofften sie, dass das Gericht dann keinem von beiden eine Tat genau nachweisen kann, zumal die Leiche von Julia ja verschwunden war.
Doch das Gericht ließ sich davon nicht beeindrucken, auch wenn es keine Augenzeugen gab, außer die Täter natürlich selbst. Das Gericht fand überzeugende Argumente und Beweise für ein klares Urteil.
Das Strafgericht kennt keine Gewissheiten, sondern nur prozessuale Wahrheiten. Justiz hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Wir waren uns nicht gewiss, aber wir waren überzeugt davon, einen Täter zu verurteilen, ohne dass der Leichnam gefunden worden ist, ist immer problematisch und immer sehr schwierig. Aber bei erforderlicher Sorgfalt und lückenloser Aufklärung der Indizienkette wird es akzeptiert. Und ich muss Ihnen sagen, die Kollegialgerichte haben ja eine Verantwortung, eine riesige Verantwortung. Sie können doch nicht sorglos jemanden verurteilen. In diesem Fall, das kann ich Ihnen sagen, waren die beiden, die Mörder, zu meiner Überzeugung, die Mörder auch des Kindes.
Das Urteil in diesem aufsehenerregenden Prozess fällt am 23. Mai 2001, fast ein Jahr nach den Geschehnissen in Brandenburg an der Havel. Und so haben das die Kollegen in der Nachrichtensendung Brandenburg aktuell damals berichtet.
11 Tage hatte die Schwurgerichtskammer verhandelt. 11 Tage, in denen sich nach den Worten des Vorsitzenden Richters eine Orgie der Gewalt offenbarte. Dieser heute 19 Jahre alte Jugendliche und sein Kumpan, ein 27 Jahre alter Unternehmer, haben 2 Morde gestanden, begangen aus einem völlig nichtigen Motiv. Äußerlich ohne eine Spur von Reue schildert der Jugendliche, wie sie die Frau fast eine Stunde lang geschlagen und auf sie eingestochen hatten. Und auch ihren 2. Mord schildern die beiden Männer ohne eine Regung, den an Julia, der Tochter ihres ersten Opfers.
Die 2. große Strafkammer des Potsdamer Landgerichtes kommt dann zu folgenden Urteilen. Thomas P., der mit im Bunker war, hat dort zwar nicht auf Heidi F. eingeschlagen, aber er hat auch nichts getan, um ihr zu helfen. Deshalb wird er wegen Beihilfe zum Mord zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt.
Ronny S. dagegen wird wegen Mordes in 2 Fällen wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Und weil das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellt, kann er nicht schon nach 15 Jahren seine Entlassung auf Bewährung beantragen. Das heißt also, Ronny S. ist bis heute in Haft Mittlerweile sind das 24 Jahre.
Und Stefan T., der zur Tatzeit 18 Jahre alt war, er wird ebenfalls wegen Mordes in zwei Fällen und versuchten Totschlags mit schwerer Körperverletzung verurteilt, erhält aber eine Jugendstrafe, und zwar 9 Jahre Freiheitsentzug. Da er laut psychiatrischem Gutachten zwar schuldfähig, aber schwer gestört ist, verbringt er seine Strafe im Maßregelvollzug. Dafür hat er sich auch Verteidiger Matthias Schöneburg damals eingesetzt.
Hier war es ja wirklich so, dass ein sehr junger Mensch war. Da ist die Entwicklung ja nicht abgeschlossen. Und der ist begutachtet worden, sehr ausführliches Gutachten. Und dann hat man natürlich auch die Hoffnung, dass aus dem jungen Menschen, egal was er gemacht hat, vielleicht auch noch mal was wird. Und wenn er nur ohne Behandlung, ohne Therapie in einem Gefängnis untergebracht wird für 9 Jahre, dann passiert da nicht so viel, aber zwar auch therapiert, aber da der Gutachter auch dazu gekommen ist, dass hier Störungen vorliegen, die zu therapieren sind, habe ich natürlich dafür plädiert, dass ihm die bestmögliche Hilfe anheimgestellt wird, um eben auf ihn einzuwirken und ihm auch nochmal ein straffreies Leben in der Freiheit zukommen zu lassen.
Wie viel Zeit Stefan T. dann wirklich im Maßregelvollzug verbracht hat, das wissen wir nicht. Aber wir können sagen, dass er inzwischen wieder in Freiheit ist und hoffen natürlich, dass die Therapie Erfolg hatte und er nicht erneut zur tödlichen Gefahr für seine Mitmenschen wird.
Man sagt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sowohl der Verteidiger als auch der Richter klingen nicht gerade euphorisch bei der Rückfallprognose für Stefan T., der heute Anfang 40 ist.
Letztlich ist er ja auch wegen einer eingeschränkten Steuerungsfähigkeit in den Maßregelvollzug eingewiesen worden. Ich meine aber, so viel ich weiß, er hat deutlich länger als 9 Jahre im Maßregelvollzug gesessen. Also es war wohl nicht ganz einfach, ihn zu therapieren.
Die Einweisung von Stefan erfolgte aufgrund seiner wirklich sehr schweren Persönlichkeitsstörung. Persönlichkeitsgestörte Täter sind schwer zu therapieren. Die Impulse, gebessert zu werden, sind eher marginal. Die Quote der im Maßregelvollzug Therapierten ist sicherlich nicht überwältigend.
Also Halleluja, Optimismus klingt in der Tat anders, das muss man einfach an der Stelle leider sagen. So eine Serie von Verbrechen, lässt sich da überhaupt irgendwas Positives noch draus nehmen?
Ja, vielleicht ein Gedanke, eine Botschaft für uns alle, die da heißt, aufmerksam sein, nicht wegschauen, wenn einem etwas Merkwürdiges in der Nachbarschaft auffällt oder im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis. Wenn das hier geschehen wäre, dann hätte der Tod des kleinen Mädchens vielleicht verhindert werden können.
An der Stelle bedanken wir uns fürs Zuhören bei Ihnen. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Hier kommt noch ein Hinweis auf einen neuen True Crime Podcast vom Bayerischen Rundfunk.
Und der heißt Wild Crimes. Anne Luckmann und Dennis Müller spüren darin Verbrechen mit tierischer Beteiligung nach. Auch die sind oft blutig, grausam und verstörend. In Staffel 1 geht es um einen spektakulären Fall, den Tod von Deutschlands berühmtestem Bär, Problembär Bruno. Erst willkommen, dann gnadenlos gejagt und am Ende getötet von einem Unbekannten. Wer hat Bruno umgebracht? Und warum?
Ja, Wild Crimes finden Sie ab jetzt in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Das gilt auch für Im Visier. Uns gibt es außerdem auch als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Was bleibt noch? Na klar, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, bleiben Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Manuskript Anne Mücke, Redaktion Jörg Simon, Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.